mich niemals los. Sollte ich erfahren, meinen Halt verlieren, bist du noch nah bei mir. Du lässt mich niemals los. Sollte ich erfahren, meinen Halt verlieren, bist du noch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so
nach dem musikalischen Willkommen auch mit Worten ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des dreieinigen Gottes feiern. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch, bei Ihnen sein darf und mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst feiern, halten. Auch gemeinsam singen darf man ja wieder, wenn auch unter der Maske. Ich möchte euch und Sie alle herzlich grüßen mit dem Lehrtextwort für diesen Sonntag aus 2. Korinther 1, Vers 7. Unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Amen. Wir wollen miteinander singen, des Liedes an der Leinwand gezeigt wird, Jesus in meinem Haus. beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Durchhilfe, auch durch die vergangene Woche. Du weißt, was uns verstört hat, die Kriegsnachrichten aus der Ukraine, aber auch persönliche Dinge, die uns Sorgen und Not machen. Danke, dass wir das alles bei dir abgeben und in guten Händen wissen dürfen. Danke für deine Einladung in diesen Gottesdienst und für die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Du willst uns heute aufzeigen, was deine Nachfolge bedeutet. Lass uns offen sein für das, was du uns damit zumutest, aber zugleich auch froh und gewiss für den Segen und das Heil, das du deinen Nachfolgern bereitet hast. Amen. Bitte Platz zu nehmen. In der Stille wollen wir vor Gott bringen, was jeden von uns besonders bewegt. Du sprichst, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Amen. Als Schriftlesung wollen wir ein Wort aus dem zweiten Chronikbuch im 6. Kapitel, ab Vers 28 hören. Es ist ein Wort aus dem Tempelweihgebet des Königs Salomo. Ein Aufruf zum Gebet, aber auch zugleich ein Aufruf zur Umkehr, dass er nicht nur an irgendwen, sondern sicher auch an uns richtet. Und danach ein Aufruf zum Gebet von unserem Landesbischof. Wenn eine Hungersnot im Lande sein wird, oder Pest oder Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken, Rauben, oder wenn sein Feind im Lande seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, wer dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk Israel, wenn jemand seine Plage und Schmerz fühlt und seine Hände ausbreitet zu diesem Haus, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung, und gnädig sein und jedermann geben nach all seinem Wandel, wie du sein Herz erkennst. Denn du allein erkennst das Herz der Menschenkinder, damit sie dich fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Amen. Und dazu der Gebetsaufruf von Landesbischof Ottfried Juli. Wir sind erschüttert über den russischen Angriff auf die Ukraine und stehen klagend vor Gott. Nie haben wir uns vorstellen können, dass noch einmal Krieg in Europa begonnen wird. Wir denken im Gebet an die Menschen, die in all dieses Schreckliche verwickelt sind, als Betroffene und Opfer von den Angriffen und als solche, die daran mitwirken. Wir hoffen und beten, dass noch Vernunft einkehren möge, ein Stopp der Angriffe erfolgt, eine Umkehr zum Frieden. Wir bitten unsere Geschwister in der Ökumene, besonders in den orthodoxen Kirchen, alles für den Frieden zu tun, zur Verständigung zu rufen, darauf hinzuwirken, dass das Kämpfen sofort aufhört. Soweit der Gebetsaufruf. Wir wollen wieder miteinander singen das Lied von der Leinwand, das glaube ich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag ist uns ein Abschnitt aus Markus 8, Abvers 31 vorgegeben. Dort steht: Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten wird, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Amen. Liebe Gemeinde, unser Bibelwort entstammt dem Evangelium von Markus, von dem wir aus dem Neuen Testament wissen, dass er unter dem Christenverfolger Nero mutig als Mitarbeiter von Petrus und Paulus in Rom gewirkt hat. Er hatte neben seinem jüdischen Namen Johannes auch den lateinischen Namen Markus, was darauf hindeutet, dass er wie ein anderer mit einem jüdisch-lateinischen Doppelnamen, nämlich Saulus, jüdisch, und Paulus, lateinisch, auch das römische Bürgerrecht hatte. Und dazu passt, was die frühen Kirchenväter wissen, dass nämlich Markus als Übersetzer für Petrus arbeitete, dort in Rom, der in seinen Predigten der römischen Bevölkerung das Leben von Jesus nahebrachte. Aber als Dolmetscher brauchte Petrus eben den Mitarbeiter Markus, der als römischer Bürger sicher Latein konnte. Aus diesen Petrus-Predigten habe Markus nach den Kirchenvätern sein Evangelium zusammengestellt, das Petrus noch vor seinem gewaltsamen Tod gelesen, bestätigt und autorisiert hat. Soweit die Kirchenväter. Aber worauf es mir jetzt ankommt: Keines der 4 Evangelien geht so offen und ehrlich, ja schonungslos, mit Petrus um wie das Markus-Evangelium. Lobendes über Petrus fehlt, sein Versagen wird ohne Umschweife berichtet, wie hier in unserem Abschnitt, wo ihn Jesus als regelrecht als Sprachrohr des Satans bezeichnet. Was liegt näher, als dass das Petrus ausdrücklich so wollte? In schonungsloser Ehrlichkeit sollte auch von seinem Versagen und vom Wiederaufhelfen durch Jesus geschrieben stehen. Aber von niemand anders als von seinem Meister Jesus selbst hat Petrus diese Offenheit und Ehrlichkeit gelernt, der in gleicher Offenheit und Ehrlichkeit seinen Jüngern in unserem Abschnitt sagt, was sie in der Nachfolge erwartet. Er nimmt uns die rosarote Brille ab und zeigt uns, was auf dem Weg der Nachfolge nötig ist. Darauf will ich unter 3 Stichworten näher eingehen. Mein erster Gedanke: Es gilt, wachsam unterwegs zu sein. Wachsam. Petrus hatte eben, vielleicht nach 2 Jahren in der Glaubens- und Lebensschule Jesu, als allererster das erste volle Bekenntnis zu Jesus ausgesprochen. Wir haben gerade vorher so ein Bekenntnis gesungen. Du bist der Christus, der seit Jahrhunderten erwartete Messias, der von Gott versprochene und jetzt gesandte Retter und Regierer. Und im nächsten Augenblick, als Petrus Jesus von seinem Leidensweg abbringen will, macht sich derselbe Petrus zum Versucher und zum Sprachrohr des Satans. Gibt's das? Geht das, dass man so von einem Moment auf den anderen umfallen kann, wo doch Christen versprochen ist, dass sie der Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen? Ja, das geht offensichtlich. Man kann so umfallen, wie wir an Petrus sehen. Dazu muss jemand gar nicht ganz die Seiten wechseln, wie Judas es mit seinem Verrat an Jesus tat. Aber deshalb sollten wir wachsam sein, zuerst uns selbst gegenüber, was bei uns göttlich und was menschlich gedacht ist. Wörtlich sagt Jesus zu Petrus: Du denkst nicht an das, was Gottes Sache ist, sondern an das, was der Menschen Sache ist, nämlich deine und meine Haut zu retten. So offen und ehrlich spricht Jesus, so gut kennt er unser Herz. Im Januar war ein Artikel im Schwabo, wie es wohl dazu kam, dass das jüdische Mädchen Anne Frank, nachdem sie mit ihrer Familie 2 Jahre unentdeckt in ihrem Versteck in der Prinzengracht in Amsterdam unentdeckt gelebt hatte, wie es dazu kam, dass im August 1944 die SS das Haus stürmte und Anne Frank im KZ Bergen-Belsen mit 15 Jahren umkam. Nach über 5 Jahren Recherche kam die Untersuchungskommission jetzt zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich ein ebenfalls jüdischer Notar die Familie Frank verraten hat. Er händigte den Verfolgern eine ganze Liste mit Verstecken von Juden in Amsterdam aus, um seine eigene Haut zu retten, um seine Familie vor Deportation ins KZ zu bewahren. Tatsächlich hat seine eigene Familie überlebt. Aber um welchen Preis geschehen solche Dinge? Um welchen Preis verhalten wir uns nach dem, was allzu menschlich ist, im Kleinen wie im Großen? Doch wohl um den, dass wir damit die eigene Seele verkaufen. Wie Jesus sagt, an den Lügner und Mörder von Anfang an. Aber dass Jesus zu unserem Erschrecken anfügt, dass wir nichts haben, um sie wieder zurückzukaufen, um unsere Seele wieder zu gewinnen. Gott sei Lob und Dank macht sich Jesus hier in unserem Abschnitt, anders als Petrus menschlich gedacht will, auf den Weg, um das zu tun, was Gottes ist. Des Menschensohn ist gekommen, um sein Leben zu geben zum Lösegeld für viele. Dass eben der Verkauf rückgängig gemacht werden kann. Jesus Christus ist wirklich der Einzige, der die Währung, das Lösegeld hat, dass wir aus diesem Teufelskreis des Seelenverkäufers wieder herauskommen. Martin Luther hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, losgekauft, freigekauft, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen und teuren Blut. Aber gerade deshalb, weil das Lösegeld so teuer und einmalig ist, gilt es in unserem Alltag wachsam zu sein, dass wir immer wieder neu wachsam das wählen, was Gottes ist und nicht das, was der Menschen bloß ist. Eine zweite Antwort auf die Frage, wie sollen wir in der Nachfolge unterwegs sein? Antwort: hinter ihm. Hinter ihm. Jesus sagt in unserem Abschnitt: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. In den Katakomben Roms haben die frühen Christen so manches in den weichen Stein geritzt. Symbole für ihren Herrn Jesus Christus. Einen Fisch, einen Anker oder gar den guten Hirten. Aber keine Darstellung von Jesus am Kreuz. Warum? Das Kreuz als Mordinstrument war ihnen zu schrecklich, zumal in ihrer Zeit die Kreuzigungsstrafe noch praktiziert wurde. Und trotzdem wählt Jesus das Wort Kreuz, um den Weg seiner Nachfolger auszudrücken. Das ist ernst. Das ist hart. Wir müssen zwar nicht Jesu Kreuz tragen, wer könnte das? Aber jeder, der ihm nachfolgen will, kann das Kreuz für sein Leben nicht ausschließen. Oder wie Jesus an anderer Stelle sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister. Die letzten Jahre hat man immer wieder von 100 Millionen Christen weltweit gesprochen, die Benachteiligungen oder sogar Verfolgung in Kauf nehmen müssen. Im vergangenen Herbst sprach Volker Kauder, der sich sehr für verfolgte Christen weltweit einsetzt, sogar von 200 bis 300 Millionen, die verfolgt oder benachteiligt werden, um ihres christlichen Glaubens willen. Das ist die halbe Bevölkerung der EU. Ergreifende Beispiele, wie diese Benachteiligung und Unterdrückung aussieht, dafür finden Sie etwa bei Open Doors genug. Eine Organisation, die verfolgten Christen weltweit hilft. Ich will mir jetzt ein Beispiel sparen. Doch wie sieht das bei uns aus, die wir noch immer große Freiheit genießen? In meinem ganzen Pfarrersleben habe ich wohl nur einmal, wenn ich es richtig erinnere, über unser heutiges Bibelwort gepredigt. Vielleicht habe ich davon auch schon erzählt, manchen Einzelnen bestimmt. Es war vor 31 Jahren und ich war das einzige Mal in meiner Heimatgemeinde Korntal zum Predigtdienst im großen Saal der Brüdergemeinde eingeladen. In dieser Zeit hatte mein 35-jähriger Bruder lebensbedrohlich Krebs. Genau jetzt sollte ich, auch von meinen Eltern, die auch im Gottesdienst waren, das Wort auslegen: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. In der Vorahnung, dass das Schlimmste passieren und meine Schwägerin mit zwei kleinen Kindern alleine dastehen würde. Und so kam es auch. Doch ich wusste mich durch das Wort vom Kreuz tragen, ein halbes Jahr vorher, irgendwie speziell von Jesus vorbereitet. Aber vorher, noch als ich die Predigt hielt, hätte ich mich am liebsten auch Jesus in den Weg gestellt, wie Petrus. Aber ich bekam genau dieselbe Antwort wie er: Dein Platz ist hinter mir, nicht neben mir, nicht vor mir, schon gleich gar nicht an dem Platz, wo du mich abhalten kannst. Hinter ihm ist aber zugleich auch ganz nahe bei ihm. An dem Platz, an dem Jesus unerwartet viel Trost schenken kann, wie ich es dann auch erfahren durfte. Doch im Blick auf das ganze Neue Testament darf ich hier eine Ergänzung nicht unterschlagen. Wir wollen ehrlich und offen sein, so ist es. Hinter Jesus gehen heißt auch in seiner Segensspur gehen dürfen. Eingangs haben wir mit den Worten des Römerbriefs gebetet, habe ich auch übersprungen: Dieser Gott, der bereit war, aus Liebe zu uns sein Wertvolles, nämlich seinen Sohn, herzugeben, wie sollte der uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, gönnen. Wir haben einen reichen Gott, der so gern schenkt. der seine Kinder so gern beschenkt. Auch im Markus-Evangelium, nur zwei Kapitel weiter, verspricht Jesus seinen Nachfolgern: Es ist keiner, der sich auf den Weg der Nachfolge begibt, der nicht in irgendeiner Form, Zitat, empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Oder zusammengefasst mit Jesu Wort aus der Bergpredigt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere dazugegeben werden. Aber alles unter dem Vorzeichen: Trachtet zuerst. Oder mit unserem Bibelwort heute: Geht nicht eure eigenen Wege, sondern seid hinter ihm und bleibt hinter ihm unterwegs. Noch ein dritter Gedanke, wie wir in der Nachfolge unterwegs sein sollen. Ich möchte so sagen, in österlicher Gewissheit. Jesus kündigt in unserem Abschied ja nicht nur sein Leiden und Sterben an, sondern auch seine Auferstehung. Für uns fast unvorstellbar, wie er das voraussagen konnte. Und trotzdem, nicht nur hier, sondern auch im Bildwort vom Tempel seines Leibes, der abgerissen und in drei Tagen wieder aufgebaut wird, oder im Bildwort vom Propheten Jona, der eine Frist von drei Tagen im Bauch des Fisches verbrachte, sagte Jesus an: Mein Vater lässt dem Tod nicht das letzte Wort über mein Leben. Mir ist das so wichtig, weil von diesem wunderbaren Sieg her am Schluss sein ganzes Leiden vorher den tiefsten Sinn bekam. Jesu Leidensweg war kein sinnloses Scheitern. Leiden war auch nicht irgendwie Selbstzweck, sondern ist uns zu gut geschehen, zum Sieg über unsere Sünde und unseren Tod. So ist auch unser Kreuztragen hinter Jesus her kein Selbstzweck, schon gar kein Scheitern, sondern wird vom Ziel her seinen wunderbaren Sinn bekommen. Schon deshalb, weil der Weg hinter Jesus her dem Sinnstifter in Person immer ein sinnvoller Weg ist. Immer ein sinnvoller Weg ist. Im Johannesevangelium ist das buchstäblich schon mit dem allerersten Satz ausgedrückt und gesagt: Am Anfang war das Wort, griechisch Logos. Dieses Wort Logos, das auch in unserem Wort logisch steckt, bedeutet nämlich nicht nur Wort, sondern es bedeutet auch Sinn. Sinnvolles, erfülltes Leben. Diesen Sinn hat Jesus in seiner Person in die Welt gebracht. Wer das Leben, den Sinn sucht in Geld, Macht, Ansehen, wird am Ende leer ausgehen. Wer sich Jesus anschließt, wird sinnvolles und erfülltes Leben finden. Das ist schon im ersten Satz des Johannesevangeliums angesagt. Der Sinn kommt in die Welt. Unwillkürlich müssen wir an den russischen Präsidenten denken. Ein alter Mann, der so viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, noch seinen Lebenstraum in einem großrussischen Imperium zu verwirklichen sucht. Doch Jesus sagt es jedem, der es hören will, auf den Kopf: Was wir erhalten wollen, das zerrinnt. Aber was wir an Gott abgeben, das wird bleiben. Mit einem Beispiel dafür möchte ich schließen. Ein Beispiel über den Sinn, den Gott schenkt. Lydia wohnte im Erzgebirge. Sie fand kurz nach der Wiedervereinigung in einer Wanderhütte ein neues Testament, das ihr Leben veränderte. Sie erzählte: Ich las immer fleißig in der Bibel und Gott schenkte mir immer Christen zur Seite, die mir den Inhalt der Bibel erklärten. So durfte ich begreifen, dass Gott mich liebt und sein Sohn auch für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das machte mich sehr froh und dankbar. Ich habe mich gefragt, wie können andere Menschen an meiner Freude teilhaben? Da kam ihr die Idee, morgens am offenen Fenster der Seniorensiedlung mit ihrer Flöte zu musizieren. Als Flüchtlinge aus Syrien kamen, konnte sie einer Familie helfen, die deutsche Sprache zu erlernen. Anhand der Gideon-Bibel in ihrer Heimatsprache und der deutschen Übersetzung vermittelte sie der Familie die deutsche Sprache. Ihre 16-jährige Enkeltochter hat sie überrascht, als sie sagte: Oma, ich möchte mal so werden wie du. Du weißt, wozu du lebst. Seit vielen Jahren öffneten die Senioren um 8 Uhr die Fenster, wenn Lydia ihnen mit ihren Liedern und Chorälen eine Freude machte. Nun ist Lydia gestorben. Noch am Tag zuvor hatte sie die 86-Jährige am offenen Fenster gespielt. Doch ihr Vorbild begleitet ihre Enkeltochter auf ihrem Lebensweg. Oma, ich möchte mal so werden wie du. Du weißt, wozu du lebst. Amen. Nach einer kurzen Stille wollen wir miteinander singen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Wir wollen uns erheben und beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns einlädst in deine Nachfolge. Es ist ein Wunder, dass du es mit uns zu tun haben möchtest. Lass uns alle in deine Nachfolge treten und unser ganzes Leben in deine guten Hände legen. Wo uns deine Nachfolge etwas zumutet, da erinnere uns an deine Worte, die wir heute neu gehört haben. Lass uns auch festhalten, dass du uns mit einem sinnvollen und gelingenden Leben beschenkst, wenn wir in deiner Spur bleiben, ja mit dem ewigen Leben bei dir. Sei bei den vielen, die ihr Leben aus eigener Macht und Kraft gewinnen wollen und es dabei zu verlieren drohen. Lass uns aufwachen durch die Krisen, die du uns schickst, und schenke unserem Volk, ja unserer ganzen westlichen Welt, eine Umkehr und Hinkehr zu dir. Wir bitten dich für die, die jetzt viel leiden müssen, sei es durch Corona oder durch Krieg und Terror in der Ukraine und weltweit oder weil sie als Christen benachteiligt oder verfolgt werden. Steh du ihnen besonders bei und erhalte sie in der Hoffnung auf dich. Beende das Blutvergießen in der Ukraine. Sei bei den Kranken an Leib und Seele, tröste die Trauernden und die Einsamen durch deine besondere Nähe. Gib, dass Heiderbach-Thalheim bald auch wieder einen ständigen Pfarrer bekommt. Und komm du bald in Herrlichkeit und bereite allem Leid, allen Tränen und allem Schmerz ein Ende. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Noch Folgendes ist bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön dem Musikteam und allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt und ihn vorbereitet haben. Das Opfer heute erbieten wir für die Innenrenovierung des Pfarrhauses. Vielen Dank für Ihre Gabe. Sehr herzlich laden wir zu den Gottesdiensten am 6. März um 9 Uhr und um 10 Uhr hier in der Laurentiuskirche jeweils mit Praktikantin Sarah Burkhardt ein. Um 10 Uhr ist Kinderkirche im Prägitzerhaus. Herzliche Einladung. Im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim ist um 11 Uhr Gottesdienst ebenfalls mit Sarah Burkhardt. Wir laden sehr herzlich zum Weltgebetstag. Am Freitag, dem 4. März ein, um 17 Uhr, ist der Weg der Hoffnung rund um den Ortskern Beyingens. Der Treffpunkt ist an der evangelischen Kirche. Und um 19 Uhr ist Gottesdienst hier in der Laurentiuskirche in Heiderbach. Die weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder der Homepage. Alle Ausgänge können benutzt werden. Bitte halten Sie den Abstand ein. Die Kontaktdaten müssen nicht mehr abgegeben werden. Noch eine Ansage mit in eigener Sache. Seither war ich sehr zuversichtlich, dass unsere Israelreise stattfinden kann in den Pfingstferien. Es geht jetzt auch ein Schreiben raus an alle, die sich angemeldet haben. Es hat aber auch noch Platz. Wer noch mit möchte, kann sich anmelden. Wäre schön. Jetzt ist natürlich die Ukraine-Krise dazwischen gekommen und man weiß wieder wenig, wie es weitergeht. Aber hoffen wir, dass die Sache so zum Klappen kommt. Also herzliche Einladung. Und nun dürfen wir uns unter Gottes Segen und sein Geleit stillen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nochmals Platz zu nehmen, wir dürfen noch ein Lied hören.
Right.